Ja, Palmsonntag, für uns als Christen halt ein denkwürdiger Tag. Jesus zieht ein in Jerusalem. Wenn man die Prophetentexte sich anschaut im Alten Testament, ist Jesaja einer der herausragenden, derjenige, der von Jesus, sagen wir, von dem Messias am intensivsten weissagt, weitergibt, Dinge weitergibt, prophezeit. Ich möchte mit euch am Anfang ein wenig mal hineinschauen in diesen Propheten. Wenn es heute um den Predigttext Jesaja 50 geht, also um das dritte Gottesknechtslied, dann ist es sicherlich sinnvoll und hilfreich, das einmal so ein wenig einordnen zu können, um was geht es da eigentlich. Das Buch Jesaja, der Prophet selber, hat 700, 750 Jahre vor Jesus gelebt. Und doch ist er derjenige, der am intensivsten den Leser und sicherlich damals, er hat ja gepredigt, den Hörer mitnimmt in die Vorbereitung, wie wird wohl der Messias, der kommen wird, wie wird er wohl sein, wenn er kommen wird. Im ersten Teil des Buches Jesaja, also 1 bis 39, sind für uns bekannte Predigttexte, Bibeltexte. Das sind Messias-Prophezeiungen, die wir zu Weihnachten haben. Das Emmanuel-Zeichen, das große Licht, der Spross Isais, der Schössling. Das heißt, das wird zu Weihnachten ja häufig gelesen, zu den Adventssonntagen oder dann zum Heiligabend. Und sicherlich bekannt, die junge Frau, die ein Kind geboren hat oder gebären wird. Im zweiten Teil des Buches Jesaja finden sich die vier Gottesknechtslieder. Ich habe die mal aufgelistet, 1, 2, 3, 4. Man kann sie zu Hause nachlesen. Und dort geht es der Reihe nach darum, die bestimmten Charakteristika des Messias, des Gottesknechtes. Er wird ganz bewusst als Gottesknecht bezeichnet, nicht als Messias. Er wird ein Geistbegabter sein, er wird barmherzig sein. Er wird das Licht der Heiden sein, er wird der Jünger sein, er wird der leidende Gottesknecht sein. Und gerade Jesaja 52, 53, das vierte Gottesknechtslied, ist so intensiv, dass man den Eindruck hat, dieser Prophet steht neben dem Kreuz Jesu, dass die orthodoxen Juden heute sagen, dass dieser Text von den Christen selber geschrieben sein soll. Deswegen kann ein frommer Jude das nicht lesen. Und dann muss man sich vorstellen, dass Jesaja 700 Jahre vor Jesus gelebt hat und die Qumran-Rollen, die man gefunden hat, auf das Jahr 150 bis 200 vor Jesus zu datieren sind. Das heißt, man hat Buchrollen mit der Tinte von 200 Jahren vor Jesus und es ist das komplette Buch Jesaja, so wie wir es heute auch haben. Das kann definitiv kein Christ geschrieben haben. Aber selbst die orthodoxen Juden hatten und haben heute den Eindruck, das ist so intensiv von Jesus berichtet, das müssen die Christen geschrieben haben. Das geht sonst gar nicht anders. Und von daher ist dieser Prophet Jesaja, das, was er schreibt oder das, was er sagt oder gepredigt hat, in besonderer Weise interessant, wenn man die Frage nach dem Messias, nach dem Gottesknecht stellt. Der dritte Teil des Buches Jesaja, da geht es dann um Endzeit, um Jerusalem, um Israel, wenn sie wieder zurückkommen, um all diese Dinge. Und in diesem Zusammenhang Jesaja 50, das dritte Gottesknechtslied, ich möchte mit euch diesen Text einfach mal lesen. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich den Müden ermutigen kann. Morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich lehnte mich nicht auf und habe mich nicht gestellt und habe mich gestellt. Ich habe meinen Rücken denen entgegengehalten, die mich schlugen und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Ich habe mein Gesicht nicht vor Hohn und Speichel verborgen. Doch Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht beschämt dastehen. Deshalb habe ich mein Gesicht gehärtet wie ein Kieselstein. Ich weiß, dass ich nicht blamiert dastehen werde. Er, durch den mir Gerechtigkeit widerfährt, ist nahe. Wer will sich mit mir anlegen? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Ankläger sein? Er soll sich zeigen. Seht, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich für schuldig erklären? Sie werden alle vernichtet werden wie alte Kleider, die von Motten zerfressen wurden. Wer von euch hat Ehrfurcht vor dem Herrn und hört auf die Stimme seines Dieners? Wer ohne Licht in der Dunkelheit lebt, der vertraue auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Das dritte Gottesknechtslied. Man hört das Leid schon durch, was dann im vierten Lied eigentlich sehr stark entfaltet wird. Und doch das Charakteristische an diesem Text ist, dass der Messias, das heißt der Gottesknecht, als Jünger dargestellt wird. Das heißt also als jemand, der ganz bewusst sich entschieden hat, jemandem nachzufolgen, mit jemandem zu gehen, ganz bewusst auf jemanden zu hören. Ein Jünger ist derjenige, Propheten hatten Jünger, das heißt, die sind mit diesen Propheten durch die Lande gezogen, Elia, Elisa. Wir kennen solche Propheten, Jünger, Scharen, die dann mit dem Propheten zusammen sind, ganz und gar, und achten auf das, was er tut, was er will, was er vorhat, wohin er geht, da gehe ich auch. Das ist ein Jünger. Der Messias wird, das heißt, der Gottesknecht wird ganz bewusst als Jünger beschrieben. Der achtet auf das, was Gott sagen will. Wie oft hat Jesus gesagt, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Und damit wird darauf angespielt und damit bezieht sich Jesus darauf, dass er ganz bewusst aus dieser Abhängigkeit zu Gott lebt und das auch vorgelebt hat. Wenn man sich diesen Text anschaut, gibt es vier Bereiche, eigentlich fünf. Da geht es einmal um das Thema Reden, um das Wort. Geht es einmal um das Thema Hören, dann geht es um das Thema Leiden, ab Vers 5b, Vers 6 und dann Vers 7 bis 9 um die Frage der Hilfe und dann Vers 10 eigentlich die Frage nach der Nachfolge. Wer auf Gott genauso hört wie ich, der soll folgen, der soll mitgehen, der soll mit mir zusammen sein. Wer ohne Licht in der Dunkelheit lebt, der vertraue auf den Namen des Herrn, verlasse sich auf seinen Gott. Folge Gott nach. Aufforderung zur Nachfolge. Der Gottesknecht wird uns offensichtlich, wird die Leute, die bei ihm sind und auf ihn hören, mitnehmen wollen in die Nachfolge Gottes des Herrn. Das heißt, es geht also nicht nur darum, einer Person nachzufolgen, sondern es geht darum, dass man Gott selber nachfolgt und mit ihm zusammengeht. Und da, wo der Messias, das heißt der Gottesknecht, in der Nähe Gottes lebt, sind wir mit hineingenommen. Die Jünger fragen Jesus ja an einer Stelle, lehre uns auch beten, als sie sehen und merken, dass die Beziehung, die Jesus zu Gott hat, eine ganz besondere ist. Lehre uns auch, so zu beten, so in der Nähe Gottes zu sein, wie du das bist, wie wir das bei dir sehen. Und die Aufforderung an uns ist, dass wir selber Nachfolger sind und dann mit anderen so umgehen. Das heißt, dass man in unserem Leben genauso spürt und merkt, in seinem Leben ist Gott am Werk. Wie machst du das? Was ist das bei dir? Wenn man mit dir zu tun hat, dann spürt man, jemand hat mal gesagt, im neuen Land, da habe ich Zeit gehabt, da hatten wir noch keine Kinder, war ich noch nicht verheiratet. Morgens immer ein Frühe, wenn das Wecken war, ich habe vorher gebetet, habe vorher die Bibel gelesen und irgendjemand sagte mir dann, man merkt diese Stille, die du in der Nähe Gottes verbringst. Fand ich damals ungewöhnlich, dass das jemand einfach so gesagt hat. Ich war ein Zivildienstleister. Aber es macht ja deutlich, dass genau das geschehen soll. Dass mein Leben dann ansteckend wird, zur Frage wird für andere. Sag mal, was geschieht in deinem Leben, dass Gott in deiner Nähe ist? Ich spüre, da ist mehr als nur du und deine Freundlichkeit oder irgend sowas. Das wird Charakteristikum des Messias, sagen wir, des Gottesknechtes sein. Dass er selber so lebt und dass er die anderen damit hineinnimmt und dass ihr Leben genauso ansteckend wird. Das Wesen des Messias. Es soll uns gelten, es soll für uns Vorbild sein, es soll uns mit hineinnehmen in die Gegenwart Gottes. Zunächst mal die Frage nach dem Reden. Er wird mir eine Zunge eines Jüngers geben. Was heißt das? Eigentlich müsste man ja sagen, wenn man irgendwas zu sagen hat, sollte man vorher mal gehört haben. Also eigentlich müsste doch jetzt vom inneren Duktus her, müsste da jetzt kommen, dass man erstmal mit Gott, auf Gott hört und wie macht man das und all solche Sachen. Nein, es geht hier um das Reden, interessanterweise. Offensichtlich ist für Gott das Erste, was er über seinen Gottesknecht, über seinen Messias sagt, dass er etwas zu reden hat. Und das ist für uns genauso ein Abbild, ein Vorbild. Mach deinen Mund auf, rede, dass du Christ bist. Matthäus sammelt 4 große Redeblöcke von Jesus. Er hat den Eindruck, dass es ein wesentlicher Teil der Sendung des Messias, dieses Jesus von Nazareth, dass er etwas zu sagen hat. Und dass er das nicht so tut wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, sondern dass da was dahinter steht, dass da Vollmacht dabei ist. Er redet von etwas, von dem er die Ahnung hat, dass es auch da ist. Wenn das für mich und mein Leben ein Abbild ist, dann ist das schon die Frage, weiß ich überhaupt von den 4 geistlichen Gesetzen? Kannst du jemandem sagen, was deinen Glauben ausmacht? Ah, das ist ganz kompliziert und da musst du erst den Pastor fragen und was weiß ich was. Kannst du jemandem sagen, was der Inhalt der Bibel in Kurzform ist? Gott ist der Schöpfer, hat dich geschaffen, einen guten Plan. Kaum ist der Mensch auf der Erde, ist er Sünder, der Zweite. Das trennt mich von Gott. Jesus kommt und stirbt für meine Schuld. Und das 4. geistliche Gesetz macht deutlich, das zu wissen reicht nicht aus. Der Teufel weiß über Gott noch viel mehr und das hat ihm keine Erlösung gebracht. Das Wissen von Gott reicht nicht aus. Die persönliche Entscheidung. Wie ich mich dazu stelle. Und jetzt lege ich dir das vor, und Mose hat das genauso gemacht. Ich lege dir vor, Segen und Fluch, entscheide du. 4 geistliche Gesetze in Kurzform, die Bibel erzählt. Ist dir das möglich? In kurzen Worten solche Dinge, rede, mach den Mund auf. Wissen die Leute, dass du Christ bist? In deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz? Wenn das das Erste ist, was Gott an diesem 4., 3. Gottesknechtslied über den Messias sagt und sagen lassen möchte, dass er was zu sagen hat und das für mich auch gilt, dann heißt das für mich, mach doch endlich den Mund auf, dass die Leute wissen, dass du Christ bist. Dass deine Maßstäbe aus dem Glauben herausgenommen sind, aus der Beziehung zu Gott. Und nicht von irgendwoher, dass du nicht nur dem Geld nachjagst oder was auch immer, sondern dass Gott derjenige ist, der in deinem Zuhause die Möbel gerade rückt. Dass er derjenige ist, der nicht nur Gast ist in deinem Leben, sondern dass er der Herr ist. Mach doch deinen Mund auf. Rede so, wie dein Mund gewachsen ist. Du musst nicht den Wortschatz von irgendeinem anderen nehmen. Aber wenn das Wort das Wichtigste ist, was über den Messias zu sagen ist und dieser Messias, dieser Gottesknecht uns in die Nachfolge ruft, dann ist das das Erste, was wir zu tun haben. Mach den Mund auf. Es geht also nicht um irgendeinen Wortschwall, dass man irgendwas schwafelt. Nein, sondern es geht darum, dass man präzise sagt, um was es im Glauben geht. Im Hebräischen das Wort heißt Dabar. Das wird im Griechischen übersetzt oder kann im Griechischen übersetzt werden mit 2 Worten. Einmal das Logos, das prinzipielle, immer gültige Wort, und dann das Rhema, das, was heute zutrifft. Und wenn das unser Reden bestimmt, dann muss es darum gehen, dass ich weiß, den Glauben prinzipiell 4 geistliche Gesetze, das ist es, oder anders, nimm 5 oder 10 geistliche Gesetze, ist ja ganz egal, in welchen Formen du das machst, oder mit Farben, nicht mit Rot und Gelb und irgendwas und so. Aber dass es einmal um das Logos geht, darum, dass es ein prinzipielles, gültiges Wort Gottes ist, kannst du die Heilsgewissheit formulieren. Und dann geht es um das Rhema, und das steht hier auch. Damit ich weiß, wie ich den Müden ermutigen kann. Das ist meistens nicht mit irgendeinem theologischen Dogmendingens da. Sondern da muss ich tatsächlich ein Wort haben, das einen Menschen trifft in seiner Situation, wo er gestern vom Chef rund gemacht wurde und so kommt er in den Gottesdienst und du hast die Chance, ihn aufzurichten, wieder neu seinen Blick auf Jesus zu wenden, und am Montag muss er diesem Chef wieder begegnen. Darum geht es ja. Ein Rema, was in seine Situation hineintrifft. Wie kann das sein? Missionsbefehl, mach den Mund auf, sag, dass du Christ bist. Aber dann eben auch der Messias als Seelsorger, der Jünger Jesu als Seelsorger. Wird Jesus nicht in Jesaja 42, Vers 3, ist auch ein Gottesknechtslied, charakterisiert als jemand, der das geknickte Rohr nicht zerbricht, den glimmenden Docht nicht auslöscht? Es ist offensichtlich ein Charakteristikum, was der Prophet Jesaja über den Messias zu sagen hat, was durchgängig ist. Er ist jemand, der die Menschen nicht fertig macht, sondern sie aufbaut. Es ist noch Gnadenzeit, also mach den Mund auf. Solange Gnadenzeit ist, das Richten wird später kommen, das wird Jesus selber machen. Das müssen wir auch nicht machen. Aber wir müssen den Menschen doch sagen, was vor Gott gilt. Und ihnen versuchen deutlich zu machen, dass das, was in der Welt gilt, schon ein bisschen was anderes ist als das, was vor Gott gilt. Darum mach deinen Mund auf. Sag, was mit Jesus ist, warum er gestorben ist, warum er hat sterben müssen. Und dass das wichtig ist zu hören, dass vor Gott mein Leben eigentlich das Leben eines Sünders ist, der eigentlich vor dem Angesicht Gottes nichts zu suchen hat. Wie oft sagen wir Menschen, na, so schlimm wird es schon nicht sein, ich bin ja gar nicht so und so. Nicht? So viele Leute habe ich ja gar nicht umgebracht. Nicht? Aber darum geht es ja nicht, wie viel Sünde. Es geht darum, dass du Sünder bist, dass du Nachfahre eines Menschen bist, der außerhalb des Paradieses geboren ist. Damit sind wir getrennt von Gott. Ob du jetzt gut bist oder schlecht bist, ob du blaues, grünes oder gelbes Blut in deinen Adern, ist doch völlig egal, adelig oder was weiß ich was. Darauf kommt es doch nicht an. Aber das wissen die Leute um uns herum schon gar nicht mehr. Christ sein heißt, gut zu sein. Naja, Sie als Pastor, sowas kann ich nicht, deswegen komme ich nicht in Gottesdienst. Ja, wenn Sie das machen, Sie kriegen ja auch Geld dafür. Nicht all solche Argumente, wo man den Eindruck hat, die Leute haben überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Mach deinen Mund auf, sag es ihnen. Sag es ihnen. Nicht als Anklage, nicht als Rohrknicken. Nicht? Wie oft sind wir als fromme Leute, wenn ich dich in die Finger, dann sage ich dir aber mal so richtig die Wahrheit und dann knickknack und ist alles kaputt. Der Messias als Seelsorger, ein Vorbild für uns, damit wir genauso wie er diesen Auftrag erfüllen, dann das Hören. Das ist schon interessant, wenn hier steht, morgen für morgen öffnet er mir das Ohr. Das ist das Geheimnis, warum der Gottesknecht ohne zu hören, ohne speziell zu hören, sagen kann, um was es geht. Weil er jeden Morgen von Gott geweckt wird. Jüngerschaft ohne stille Zeit geht nicht. Für einige trage ich Eulen nach Athen, man weiß das, na klar. Ja, ich hab auch nicht immer Zeit dafür, na klar. Und doch, wenn ich mit meinem Ohr bei Gott bin, bei Jesus bin, höre, in seinem Wort lese, dann habe ich zu jeder Zeit und Unzeit etwas zu sagen. Wenn ich dann erst in die Bibel gucken muss und sagen muss, oh, ich muss mal drüber beten oder so irgendwas, das ist ein bisschen spät. Wenn ich aber von meinem Leben her geprägt bin mit Christus, dann ist das Erste, wenn mich jemand fragt, sag mal, ich merke, in deinem Leben ist was, erzähl mir doch. Ja, ich muss erst mal in der Bibel lesen. Dann ist es zu spät, dann ist das Reden am Anfang. Weil das Hören Lebensstil ist. Weil ich zu Hause bin im Wort Gottes, weil ich im Gebet vor Christus zu Hause bin. Morgen für morgen, das ist ein immerwährender, jeder Tag. Wie oft zieht sich Jesus zurück und muss auf und macht sich Gemeinschaft oder hält Gemeinschaft mit dem Vater, und die Jünger spüren und merken, dass aus diesem regelmäßigen Gebet eine unendliche Kraftquelle darin verborgen ist. Lehre uns, bring uns das bei, das möchte ich auch. Der dritte Bereich, Das Leiden gehört zur Jüngerschaft dazu. Das ist ein Thema, was wir gerne ausblenden, auch das Thema Gericht und all solche Sachen. Das ist nicht so schön. Das sind wir auch nicht gewohnt in einer Gesellschaft, die aus dem Wohlstand heraus lebt. Es wird alles besser und schöner und reicher und mehr. Aber das ist ein Kennzeichen, was zur Jüngerschaft dazugehört. Und wir sind erst im dritten Gottesknechtslied. Im vierten wird es ja noch richtig massiv. Wir sind im dritten Gottesknechtslied und für den Knecht Gottes, derjenige, der also auf Gott hört, heißt es, ich widerstrebe nicht, ich ziehe mich nicht zurück, ich biete meinen Rücken dar. Wenn man mal diesen ganzen Text liest, das ist viel. Das ist nicht nur ein Kennzeichen, sondern das ist offensichtlich viel. Und wenn ich mir die Propheten anschaue, Jesaja 53, Vers 1, die traurige Frage des Propheten, wer glaubt aber unserem Wort? Das ist ja nur der Anfang eines Leidens. Ach, hör endlich auf, ich kann das fromme Gesülze nicht mehr hören. Meine Freunde haben mir das auch gesagt in der Schule. Hör endlich auf mit dem Frommen. Das tut weh, da fängt es an. Und dann geht es dahin, wie Jeremia in die Zisterne geworfen wird, Amos aus dem Land vertrieben und so weiter und so weiter. Wir haben dasselbe erlebt, dass Leuten dann, als sie sich haben taufen lassen wollen, dann das Erbe entzogen wird. Nicht? Es geht darum, dass es plötzlich schwierig wird. Es steht auf Messerschneide. Leute können freundlich sein bis zum geht nicht mehr. Aber wenn jemand sich klar zu Christus bekennt, dann wird es schwierig. Das ist eins der Kennzeichen, wenn man ein Knecht Gottes ist, ein Sklave Jesu Christi. Paulus formuliert das ja so. Und dieses Wort macht ja deutlich, das ist nicht unbedingt etwas Schönes. Und der Sklave, sagt Jesus, ist nicht höher als sein Herr. Und wenn sie mit mir so umgehen, was wirst du erwarten? Wenn ich erwarte, es wird immer 10 Zentimeter über dem Boden sein und auf rosaroten Wolken und all solchen Sachen, wird es eine Enttäuschung geben. Und wenn ich dann aufgrund so einer Enttäuschung sage, dann kann mir Gott gestohlen bleiben, wenn er nicht dafür sorgt, dass es mir noch besser geht. Wofür ist Gott da? Dass es dir noch besser geht? Wenn wir in die Karwoche hineingehen, das heißt auf das Kreuz Jesu zugehen, müssen wir diesen Akzent wahrnehmen. Wenn ich Knecht Gottes bin, geht es auch durch Schwierigkeiten. Ich habe mein Angesicht gehärtet wie ein Kieselstein. Das heißt nicht, dass das Herz des Messias hart ist, sondern dass der Bereich hart wird, woran gespuckt wird. Und er weicht nicht zurück, sondern er hält es aus. Das ist Charakteristikum des Messias. Und wenn ich Nachfolger Jesu sein möchte, dann ist das mein Lebensstil, nicht immer ein Glück, aber eben auch. Und dann heißt es, dass ich nicht mich zurückziehe, wenn es mir dann mal passiert, wenn sich Leute spottenderweise über mich hermachen oder wie auch immer, dann geht es darum, dass ich nicht einen Schritt zurückgehe, sondern dass ich vielleicht sogar noch einen Schritt auf diese Leute zugehe. Ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute, die am meisten spotten, sind am interessiertesten am Glauben. Die Leute, die sagen, ach, der wieder, nicht? Die sind bald weg. Aber mit denen man sich richtig auseinandergesetzt hat, einer meiner Freunde aus Hamburg, die haben mir schon das Leben schwer gemacht, geht heute genauso, immer mal wieder in die Kirche, in eine Freikirche. Hätte ich nie gedacht, war derjenige, der mir richtig Druck gemacht hat. Es ist doch interessant, wenn man diesem Druck nicht ausweicht, sondern dem standhält und sagt, aber ich stehe dazu, hat das offensichtlich so eine Frucht im Leben eines anderen Menschen. Gib es ihm doch. Mut es ihm doch zu. Dass für dich der Glaube wirklich etwas ist, was dich festhält und nicht, was dich immer wieder zur Seite und nach rechts und nach hinten und was weiß ich was. Naja, sein Glaube trägt ihn auch nicht. Das ist doch die Empfindung, die man dabei hat. Wenn er stehen bleibt, deswegen, ich habe mein Angesicht gehärtet wie ein Kieselstein. Ich bleibe stehen. Ich stehe zu meinem Glauben. egal was kommt. Und wenn rechts und links die Leute umkippen, mir ist das egal, ich bleibe stehen. Mein Glaube ist nicht abhängig von der Menge der Leute, die genauso glauben wie ich. Oder ob es alles nach meinem Geschmacksempfinden geht, ob man dies oder jenes oder hier oder da. Wie schnell ist das bei uns die Alternative, dass wir uns zurückziehen, dass wir den Mund halten, dass wir aufgeben, die Flinte ins Korn werfen? Ich bekomme zu viel Gegenwind. Es ist doch interessant, dass der Messias oder der Gottesknecht beschrieben wird, dass er spürt, Gott ist an meiner Seite und deswegen gibt's Ärger. Eigentlich erwarten wir immer, wenn Gott auf meiner Seite ist, dann ist kein Ärger. Und genau das Gegenteil wird hier formuliert. Wenn ich mich zu Gott halte, merke ich plötzlich, dass ich in Konkurrenz zur Welt stehe und dass das immer ein Problem ist. Immer etwas, wo ich Druck von vorne komme. Der Messias, der keiner Fliege etwas zuleide tut, der seinen Jüngern predigt, wenn man dir auf die rechte Wange haut, dann hau noch nicht zurück, sondern dann halte die linke Wange auch noch hin. Der wird zerbrochen, der wird geknickt, der wird ausgelöscht. Wenn das bei mir, bei uns auch geschehen kann, wenn es Christen auf dieser Welt gibt, die das in ihrem Leben erleben, dass sie als Christen verfolgt werden, nicht weil sie so blöde Kerle sind, wie oft sind Christen jetzt in Syrien gekreuzigt worden? Syrien war ein liberales Land. Ruckzuck ist es umgekippt. Ist anders geworden. Wie schnell das gehen kann, wenn dann plötzlich Christen wieder am Kreuz hängen. Wenn das zu meinem Glauben dazugehört, dass ich damit rechnen muss, dass mir das passiert, dann heißt es doch, dass ich mein Angesicht wie ein Kiesel machen muss. Das heißt also, meine eigene innere Haltung so stabil werden muss, dass ich gegebenenfalls sowas aushalten kann. Und nicht auf der Wohlstandsflöte pfeifen. Egal, wer mir den Wohlstand gibt, ich will ihn haben, ob es Gott ist oder der oder was auch immer. Nicht? Ich wechsle die Götter und irgendwie und so weiter. Es geht ums Wohlfühlen. Nein, das geht nicht. Dieser Predigttext macht deutlich, gerade in der Karwoche, es geht hier nicht ums Wohlfühlen. Am Kreuz fühlt man sich wenig wohl. Folge mir nach. Wenn Jesus das sagt, dann heißt es eben auch, so wie der Prophet das hier deutlich macht, ich mache mein Angesicht wie ein Kiesel. Durchhaltevermögen, Widerstandskraft, das Trainieren, das Einüben. Bei gleichzeitigem Gewaltverzicht. Vers 6 heißt es, ich bot meinen Rücken da den Schlägen. Das ist Gewaltverzicht. Nicht ich schlage zurück, damit er weiß, hier ist die Grenze und jetzt ist Schluss, sondern ich bot meinen Rücken da den Schlägen. Das ist parallel zu dem, was Jesus sagt mit der rechten und der linken Wange. Ganz parallel zu dem, was Jesus sagt. Er stellt sich automatisch und ganz deutlich dazu. Wenn Jesus einzieht in Jerusalem auf einem Esel, haben die Römer sicherlich ihn nicht als großen Konkurrenten wahrgenommen. Auf einem Esel, der kaum einen geraden Weg gehen kann, der zwischenzeitlich den Reiter immer mal wieder abwirft. Wenn Jesus sich dafür entscheidet, ganz bewusst deutlich zu machen, ich komme als Friedefürst und mich als sein Jünger beruft, gehe hin in alle Welt, dann ist das auch mein Job, Friedefürst zu sein. Empfinden dich die Leute in deiner Firma als Friedefürst? Man spürt die Stille in deinem Leben, man spürt die Nähe Gottes. Oder was würden die Leute sagen, wenn sie hinter deinem Rücken mal gefragt würden? Ach, der. Was würden die Leute hinter deinem Rücken sagen, wenn sie beschreiben müssten, wie du in deiner Firma tätig bist? Das wäre doch mal interessant. Ob das deckungsgleich ist mit dem Frommen, was wir am Sonntag leben oder mit dem, was am Alltag bei uns geschieht. Weiß meine Frau, weiß mein Ehemann, dass ich Friedefürst bin? Es ist schön, wenn man dann in einer Gemeinschaft ist und wenn man dann auch solche Sachen mal gespiegelt bekommt. Wie gehe ich eigentlich mit Menschen um? Bin ich auch so einer, der die Rohre abknickt und die Dochte ausdrückt? Nee, du brennst ja sowieso nicht mehr in deinem Glauben, mach mal nochmal zu. So richtig glaubst du ja auch nicht, also raus oder nicht. Also all diese Dinge, wie gehen wir miteinander um? Wenn das Sprechen das Erste ist, wenn ein Jünger, also ein Knecht Gottes beschrieben wird, wie rede ich über andere Menschen? Gottesknechtslieder. Prophetenwort mindestens 200 Jahre vor Jesus, zumindest die Tinte von vor 200 Jahren vor Jesus haben wir, nicht von Christen geschrieben. Von Menschen aus dem Alten Testament, die auf das Neue Testament schon blicken, die das Charakteristikum des Gottesknechtes beschreiben, von Gott geschenkt bekommen. Nimm diese Gottesknechtslieder und lies sie zu Hause mal durch. Bete darüber. Herr, wenn du möchtest, dass ich genauso werde, was muss das dann mit mir werden? Wie muss das dann geschehen? Bete darüber. Lass dich verändern von dem, wie Gott seinen Sohn sendet. Und wenn Jesus sagt, der Knecht ist nicht höher als der Herr, ich aber bin gesandt zu dienen, wenn einer von euch Herr sein möchte, Erster, dann nehme er die Schürze und wasche einander die Füße oder was auch immer. Jesus hat das vorgemacht, auch in dieser Woche vor Karfreitag, die Füße einander zu waschen, das Niedrigste, was es damals gab. Für Petrus war das zu viel. Steh auf, Jesus, du bist doch der Herr. Wenn ich dir nicht die Füße waschen darf, dann bist du nicht meiner. Dann auch noch den Kopf, nicht? Genau, Petrus. Diese Woche bis Karfreitag. Lasst uns miteinander beten und uns auf diese Karwoche innerlich und geistlich vorbereiten. Wer betet?